Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man Bio-Lebensmittel immer am EU-Biologo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Bio. Mein Name ist Johanna Hohensinner, ich bin Mitarbeiterin von Bio Austria und ich darf euch heute durch unsere 47. Podcast-Folge führen. Gegenüber von mir oder neben mir sitzen heute wieder mal zwei Gäste, und zwar Theresia Markut und Lukas Griesbacher. Schön, dass ihr heute da seid.
Danke für die Einladung.
Theresia und Lukas, ihr seid zwei Experten, Expertinnen zu einem vielleicht noch etwas nicht so geläufigen Thema, und zwar zum Agroforst. Und ich freue mich schon sehr, heute mehr von euch über das Thema zu erfahren. Theresia, du bist beim FIBL Österreich vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau tätig und bist dort Projektleitung für Agrarforstprojekte. Wie bist du da eigentlich dazu gekommen?
Ja, gute Frage. Am FIBL überlegen wir uns immer wieder neue Themen, und vor über 10 Jahren haben mein Kollege Peter Meindl und ich uns überlegt, was interessiert uns denn, was wäre denn so ein Zukunftsthema, und haben da Richtung Agroforstsysteme recherchiert, und schon hat es uns gepackt und es hat uns nicht losgelassen, und bis dann die ersten Projekte gekommen sind, das hat dann ein bisschen länger gedauert.
Okay. Und Lukas, du bist Biobauer im Mühlviertel in Oberösterreich und hast Agrarwissenschaften an der BOKU in Mies studiert und probierst, glaube ich, auch gern Neues aus. Wie kann man sich deinen Hof vorstellen? Nimm uns ein bisschen mit.
Mhm, gerne. Hallo. Wir haben gemeinsam mit meiner Frau 2020 den schwiegerelterlichen Betrieb übernommen im unteren Mühlviertel. Das war vorher konventioneller Milchviehbetrieb, vorwiegend Grünland, ein bisschen Acker und Wald, alles arrondierte Flächen. Und als wir den Betrieb übernommen haben, wo wir ein bisschen glücklich dazugekommen sind sozusagen, war vorher nicht so geplant, war das Erste, was wir gemacht haben, dass wir mal auf Bio umgestellt haben und uns einfach überlegt haben, wie wollen wir in Zukunft diesen Betrieb führen, so dass uns das eine Freude macht und dass wir das machen, was wir einfach zukunftsfähig und sinnvoll finden. Wir haben dann eben, nachdem wir auf Bio umgestellt haben, haben sie uns trotzdem die Rindviecher, also wir haben quasi mit der Milchviehhaltung aufgehört, aber die Rindviecher haben sie uns angetan und haben dann umgestellt auf Mutterkuhhaltung mit einer hochgefährdeten Rasse, mit Waldviertler Blondvieh. Das war mal so das Erste, was wir gemacht haben.
Was heißt hochgefährdet?
Das heißt, von dieser Rasse gibt es einfach nicht mehr viel. Mhm. Also da gibt es jetzt nur 600 Zuchttiere circa, überhaupt quasi. In der Population, da hat es schon mal mehr gegeben, die sind jetzt leider wieder stark zurückgegangen. Und genau, das finde ich einfach ein spannendes Thema. Einerseits ist die Rasse sehr interessant, sehr gutes Fleisch, war früher eine Dreinutzungsrasse. Und genau, wir arbeiten einfach voll gern mit den Tieren, machen jetzt einfach eine Haltungszucht und vermarkten das Fleisch direkt ab Hof. Genau, das war so der erste Wurf. Und das Thema Agroforst war schon immer am Hof präsent. Also wir haben einfach einen Obstgarten, den die Großeltern schon angelegt haben. Und Obst war irgendwie am Kinsteinerhof bei uns immer wichtig. Also das hat man immer rausgekehrt in die Geschichten. So, da ist immer schon veredelt worden und bötzt worden und ist dann ein bisschen zurückgegangen in der letzten Generation. Und das hat es aber uns auch viel angetan. Also quasi als traditionelles Agroforstsystem sozusagen die Streuobstwiese, mit dem hat es quasi gestartet und das mit dem weiterzumachen. Und dann ist auch schon die Idee entstanden, wirklich mit modernen Agroforstsystemen anzuknüpfen und einfach wieder mehr Baum in das Grünland, in die Landschaft zu bringen, um die Landschaft eigentlich resilienter zu machen, mehr Natur auch wieder auf die Landschaft zu bringen. Genau, das, da hat die Planung so gestartet, und das heißt, das sind so die drei Standbeine. Wir haben die Mutterkuhhaltung auf der einen Seite, dann haben wir Agroforst, Streuobst, Obstverarbeitung, und das dritte Standbein haben wir ein Tiny House am Hof, das wir vermieten an Gäste, also machen so Urlaub am Bauernhof. Das ist uns einfach auch, findet man einfach total schön, Leute von außen einfach herzubringen, also bildungsauftragmäßig.
Ja, sehr diverser Hof. Du hast schon sehr viele Sachen jetzt angesprochen. Theresia, darf ich dich fragen, was ist eigentlich Agroforst und welche Systeme gibt es da eigentlich?
Die Definition, die mir am besten gefällt, geht folgendermaßen. Also das Gehölze mit auf einer Fläche kombiniert werden mit Acker oder Grünland, also mit annuellen. Und dann ist es für mich immer noch nicht Agroforst, sondern beide müssen gewollt sein. Also die Bäume müssen auch gewollt sein. Das heißt, sie werden angelegt, gepflegt und auch beides beerntet. Also dieser Agroforststreifen ist nicht eine Außernutzungsstellung, sondern wird auch genutzt, landwirtschaftlich genutzt. Mhm. Es kann schon extensiv auch sein, aber es wird einfach genutzt. Und dann ist für mich immer noch nicht unbedingt Agroforst, sondern für mich ist auch noch wichtig, dass da eine gewisse Interaktion passiert zwischen den Gehölzen und der annuellen Kultur. Also das Einfachste ist vielleicht der Schatten für die Tiere. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Interaktionen unterirdisch, oberirdisch, die dann eben auf der Fläche passieren. Und deswegen redet ihr auch gern von Agroforstsystemen, weil es ist nicht ein Baumstreifen auf dem Acker oder ein Baumstreifen im Grünland, sondern das Ganze ist ein System für mich. Also es interagiert miteinander. Was wir auch gesehen haben, kein Agroforstsystem gleicht den anderen. Also da man in der Ausgestaltung, im Design her sehr flexibel ist und es muss eben zum Hof passen, gibt es eine gewaltige Vielfalt. Immer einerseits gibt es ja am Grünland, andererseits am Acker. Und dann muss es eben zur Bewirtschaftungsweise und zu Vermarktungswegen und zur Region, zum Standort, zum Boden, zu den Leuten, zu den Persönlichkeiten, zum Managementaufwand. Also das wird dann am Betrieb abgestimmt. Und so entsteht die große, große Vielfalt von Agroforstsystemen. Und auch nur so kann es funktionieren, weil wenn es ein Schema F über alle Betriebe gibt, dann werden sie nicht gepflegt, dann sind sie nicht gewollt und dann funktioniert es auch nicht, meiner Meinung nach. Aber wir werden sehen, wie es ausschaut in Österreich, weil in Österreich steckt man ja eigentlich nur in den Kinderschuhen mit der Agroforstwirtschaft.
Das heißt, Bäume bzw. Sträucher etc., die in einem Feld eingebaut ist oder auf einer Fläche einfach, die dann mehrfach genutzt wird.
Genau, also manche können sich jetzt denken, das ist super, jetzt haben wir jahrzehntelang kommerziert, alle Bäume aus der Landschaft raus, ja. Damit man sehr einfach mit den Maschinen bewirtschaften kann. Und das hat schon Sinn gemacht, weil jetzt legt man es wieder so an, dass man mit den modernen Maschinen, mit moderner Bewirtschaftung am Feld fahren kann und die Bäume passen trotzdem rein. Mhm. Also eben, es muss ja passen und gewollt sein. Und dass man vielleicht manche Flurbereinigung gemacht hat, weil es einfach im Weg steht, das ist jetzt nichts Schlimmes. Und jetzt bringt man es halt wieder so in die Landschaft, dass es für den Betrieb passt und er mit modernen, mit Maschinenbreiten arbeiten kann und die Bäume ihm nicht im Weg stehen. Mhm. Und da gibt es eben verschiedene Designs. Also Alley-Cropping ist das, was am häufigsten umgesetzt ist. Da stehen die Bäume dann in der Reihe und nicht verstreut. Also dann tut man sich halt leichter.
Das heißt, wenn du sagst, es stehen Bäume in der Reihe, das sieht man ja zum Beispiel im Obstbau oder im Weinbau schon auch. Wie unterscheidet sich das dann? Also,
Also der Obstbau und Weinbau sind sehr intensive Kulturen und daher sind sie auch sehr eng gepflanzt. Also bei Agroforstsystemen gibt es eben verschiedene Systeme, je nach Baumart oder je nach Nutzungssystem. Also wenn du jetzt Obstbau angesprochen hast, da stehen ja die im Obstbau, im Intensivbau, glaube ich, 3 Meter, 5 Meter so auseinander oder mal 1 Meter im sehr intensiven. Und beim Agroforstsystem sind das schon mal 8 Meter in der Reihe. Mhm. Und dann zwischen den Reihen sind es mindestens 25 Meter, das geht rauf bis 90 Meter. Mhm. Also die sind einfach lockerer, die Agroforstsysteme, und bei weitem nicht so intensiv geführt wie Dauerkulturen. Und beim Wein ist halt so der Unterschied, also die Weinsysteme, die ich kenne, also Weingärten, da wird der Unterwuchs halt kaum genutzt. Also da wird die Rebe genutzt, aber der Unterwuchs nicht. Und das ist eben der Trick an Agroforstsystemen, dass man beides nutzt.
Also quasi das Gras oder was auch immer, das wird dann auch genutzt und nicht nur gemulcht zum Beispiel.
Genau, aber halt auch das, was zwischen den Reihen ist, zwischen den Bäumen. Also nicht nur in der Reihe zwischen den Bäumen, sondern zwischen den Reihen am Feld.
Mhm. Ist Agroforst jetzt eher eine neue Erfindung oder ist es so, wie der Lukas gesagt hat, Streuobstwiesen waren schon immer Thema in der Art und Weise schon also, sehr lange gelebt?
Es ist eine Wiederentdeckung, würde ich sagen. Also wie der Lukas eben gesagt hat, die Streuobstwiesen hat es schon immer gegeben bei uns. Es hat auch diese Feldreine gegeben oder auch mal diese kleinen Wäldchen oder Hecken. Aber die hat man eben oft auch beseitigt, weil sie im Weg waren. Und auch durch die zunehmende Trennung zwischen Forstwirtschaft, Ackerbau, Tierhaltung, hat man das halt irgendwie nicht mehr kombiniert miteinander. Und jetzt ist es so, dass man das wiederentdeckt Und manche innovative Betriebe, die wollen das halt wieder miteinander kombinieren und sind an der vielfältigen Landnutzung interessiert und greifen das Agroforst-System, das Traditionelle, auf, aber setzen es modern um.
Also ich habe rausgehört, Agroforst ist nicht ein System, sondern mehrere Systeme und genau. Es ist sehr divers und es wird sehr unterschiedlich umgesetzt mit unterschiedlichen Kulturen. Und es ist wieder was Altentdecktes. Das ist sehr spannend.
Genau, und was ich vielleicht noch ergänzen will, es gibt nicht nur die Fruchtsysteme, also mit Obst, Steinobst, Kernobst oder Schalenfrüchten, sondern es gibt die mit Wertholz, Agroforstsysteme mit Wertholz. Also da wird dann darauf geachtet, dass zum Beispiel hoch aufgeastet wird und der Ertrag ist dann eben nach einigen Jahrzehnten erst.
Was heißt Wertholz?
Wertholz, also das ist Edelholz, glaube ich, sagt man auch, oder Tischlerware. Genau, also das sind so klassische Laubbaumarten, wie es bei uns vorkommen. Also es kann ein Ahorn, eine Linde auch sein, aber es werden da eher so diese ausgesuchten Hölzer, seltene Hölzer wie die Sorbusarten, also Eberesche, nicht Eberesche, die Sorbusarten,
Speierling
und Elsbeere, genau, die Mehlbeere vielleicht auch. Walnuss wird auch, oder Schwarznuss wird auch aus Wertholz erzogen, dass man so schöne Blochlängen, schöne lange Blochlängen bekommt und mit großem Wert verkaufen kann. Allerdings dann, also das muss man sehr dahinter sein, dass man gut aufastet und allerdings erst nach Jahrzehnten.
Mhm. Ja.
Und der jährliche Ertrag ist dann nur die Umweltleistung, die Agroforstsysteme dann am Acker oder am Grünland bieten.
Mhm. Lukas, wie schaut das bei dir aus? Du hast schon von Streuobstwiesen geredet, dass das schon sehr viel Tradition bei euch gehabt hat, immer auch. Warum hast du jetzt da speziell für Agroforst entschieden und wie setzt du das am Biohof um?
Genau, da hole ich kurz aus. Ich habe 2018 nach meinem Studium gemeinsam mit meinem besten Freund eine Firma gestartet. Wir haben damals ein Obstsammelgerät entwickelt für Streuobstwiesen. Das heißt, da gibt es einfach eine Überschneidung quasi mit der beruflichen Laufbahn auch. Da war einfach immer die Idee oder die Frage, wie kann man Streuobstwiesen einfach wirtschaftlich wieder interessant machen, weil das Thema ist einfach ganz oft, dass Streuobstwiesen vom Naturschutz her extrem wertvoll sind, hohe Biodiversität haben, aber in den letzten 50, 60 Jahren einfach bis in 1% verschwunden sind, nicht nur in Österreich, in ganz Europa, überall eigentlich. Das heißt, einerseits wertvoll, andererseits wirtschaftlich anscheinend nicht mehr so interessant oder in der rationellen Landwirtschaft nicht mehr so erwünscht, sagen wir mal. Das heißt, mit diesem Gerät haben wir versucht, die Streuobstwiesen einfach wieder besser in Wert zu bringen und da hat für mich einfach auch die Reise angefangen mit natürlich ganz stark Streuobstwiesen, aber auch dann sehr bald einmal mit dem Thema Agroforst. Und bei uns im Hof ist es wirklich so, also quasi die Streuobstwiese haben wir jetzt einfach ergänzt, also die steht auch wirklich quasi in einer Hanglage und nicht sehr günstig zu bewirtschaften, sage ich jetzt mal. Aber die haben jetzt einfach trotzdem nur mehrere Sachen pflanzt. Da geht es viel um naturtrübe Säfte, um Ciderproduktion, Most, also quasi Veredelung und Verarbeitung der Früchte. Und auf der anderen Seite war dann eben die Frage, okay, wie können wir jetzt Bäume auf andere Flächen etablieren und das, was die Therese jetzt schon gesagt hat, da sind jetzt eh einige Sachen, die man jetzt quasi anhand von dem Beispiel vielleicht bei uns ganz kurz sehen kann. Also wir haben eben dieses Mutterkuhhaltungssystem oder Weidesystem mit Rindern und haben uns eben entschieden auf einer etwas exponierten Lage, also mit Hanglage, wo im Moment ganz wenig Schatten ist, wo wir ein Problem gehabt haben mit Wassererosion, haben wir uns einfach entschieden, da das Agroforstsystem mal zu machen, ein erstes, ein Hektar. Und haben da sozusagen 4 Reihen, also auch so Alley-Cropping-mäßig, aber das heißt dann nochmal in Anlehnung an ein Keyline-Design. Also das heißt, wir haben
so viel Fremdwörter,
so viel Fremdwörter, was ist schwierig. Im Endeffekt, um es einfach zu machen, wir haben 4 Reihen von Bäumen auf einer Weide gepflanzt, in einem Abstand von ca. 18 bis 25 Meter. Und wir haben da verschiedene Sachen gemacht. Also wir haben pflanzt Quitten, wir haben Walnuss gepflanzt, wir haben Edelkastanie gepflanzt und wir haben eine Reihe mit Wertholz gepflanzt. Ja. Einerseits hat das sehr viel zu tun mit auszuprobieren, was funktioniert nicht.
Mhm.
Wertholz zum Beispiel haben wir gepflanzt, wo es so steil ist, dass es eigentlich nicht mehr zum Ernten ist, ja, wo ich auch keine Walnuss mehr ernten möchte eigentlich, weil es so unangenehm steil ist. Das heißt, da geht es mal wirklich nur um den Schotten und um die Umweltleistungen. Und die anderen Früchte, Schalenobst, Kernobst, Quitte möchte gerne Soft und Cider machen. Also einfach auch, um eben zu sagen, so diese Frage von, was vermarkte ich, was passt zum Klima und so. Es fließen ja da viel Überlegungen rein praktisch in die Entscheidungen. Das ist sozusagen, das ist dieses moderne Agroforstsystem, ja. 4 Reihen auf einer Weidefläche und diese 4 Reihen sind sozusagen gleichzeitig die Parzellen für unsere Rinder. Ja, das heißt, das sind 4 Parzellen und die können wir mit Elektrozäunen, können wir die Rinder mal in die unterste lassen, in die mittlere lassen und so weiter. Und den Vorteil, den wir damit haben, ist, dass der Bewuchs, der Beikrautbewuchs sozusagen, zwischen den Bäumen wird von den Rindern freigehalten.
Mhm.
Das heißt, es gibt immer sehr viel Pflegeaufwand und die Rindviecher, die beißen sozusagen von beiden Seiten hin, lassen den Baum in Ruhe, weil wir so hoch gesteckt haben, dass die nicht hinkommen zum Glück.
Mhm.
Und damit sparen wir unseren Pflegeaufwand. Die Tiere haben langfristig einen Schatten. Und sobald die Bäume in den Trock sind, werden die Rinder da rausgesperrt von der Parzelle und wir können das beernten. Genau. Das
damit heißt, da jetzt die Äpfel und Quitten und so nicht von den Kühen gefressen
werden. Ganz genau. Mhm. Genau. Also da haben wir einfach versucht, verschiedene Aspekte zusammenzubringen. Und was ich vorher noch angedeutet habe, das mit dem Keyline, also wir haben einfach geschaut, dass wir entlang von einer Höhenschichtlinie sozusagen diese Reihen pflanzen. Und da war ein Bagger da, der hat sozusagen Gräben graben entlang von diesen Höhenschichtlinien, so Wassergräben, Infiltrationsgräben, sagt man. Das heißt, es geht letztlich darum, nicht nur diese Baumreihen da zu haben, sondern das Wasser, das da, der Niederschlag, der da aufkommt, dass der nicht in den Wald runterrinnt oder wir durch Erosion verlieren, sondern dass der auf der Fläche gehalten wird und die Infiltrationsgräben alle 18, 20 Metern sorgen dafür, wie ein Straßengraben, dass das Wasser da stehen bleibt praktisch und sich entlang von dieser ganzen Fläche verteilt. Und das heißt, jetzt noch nicht, aber wenn die Bäume, wenn die Wurzeln der Bäume ein bisschen stärker sind, das Wurzelsystem, dann profitieren die von dem Wasser, das da sozusagen über den Hang, bei der Hanglage einfach runterkommt. Das heißt, wir haben versucht, ein Wasserhaltesystem zu machen, das auf der Fläche ist, in Kombination mit diesen Bäumen. Einfach nur so ein technisches Element.
Klingt sehr durchdacht, das System. Und man, wie die Therese ja gesagt hat, sehr auf den Betrieb individuell gestaltet. Therese, der Lukas ist Biobauer, hat sich sehr viele Sachen einfach überlegt. Warum probieren eigentlich besonders viele Biobauern und Biobauerinnen an sich an Agroforstsystemen?
Ja, das ist tatsächlich so. Also es sind über 85% der Betriebe, die wir kennen, die Agroforstsysteme haben, sind Bio- oder Demeter-zertifiziert. Und ich glaube einfach, dass sich diese Betriebe sehr viel Gedanken um die Zukunft machen. Also sie wollen ja weitermachen, sie wollen in die Zukunft wirtschaften. Und sich da eben Sachen überlegen, ja, wie kann es denn weitergehen? Also, und da stoßen sie dann oft auf Agroforstsysteme, weil das schön ins Biokonzept passt, weil man mit einer Maßnahme viele Umweltleistungen erzielen kann. Es ist natürlich arbeitsintensiver, also der Aufwand ist da, vor allem in jungen Jahren. Ein Berater, Agroforstberater, hat das einmal mit der Kindererziehung verglichen. Mhm. Also ein junger Baum braucht sehr viel Erziehung, Zuwendung und man muss sehr gut auf ihn schauen. Und das ist bei den Kindern, bei den jungen Bäumen auch so. Also es ist mehr Arbeit, man muss sich auseinandersetzen, man muss die Bäume, die Arbeit mit den Bäumen auch mögen, also man muss neue Sachen lernen, man muss sich auf neue Sachen einlassen und ich glaube, da haben die Biobetriebe, die lassen sich gerne darauf ein oder eher. Ich möchte aber nicht sagen, dass das ausschließlich Biobetriebe sind, weil Agroforstsysteme anschlussfähig an den konventionellen Landbau ist. Aber es ist vorwiegend ein Bio-Thema, ja genau.
Du hast gerade ein bisschen den Mehraufwand angesprochen. Lukas, wie siehst du das, wie ist das bewältigbar, so diese Kinderbäume zu pflegen und eben, wie du schon gesagt hast, wenn man das mit Tieren kombiniert, ein Agroforst, dass man da wirklich sehr viele Sachen mit bedenken muss, dass da nichts abbissen wird oder dass bei der Ernte das richtig getimt wird?
Ja, also unser Agroforstsystem steckt jetzt auch noch extrem in den Kinderschuhen. Das heißt, da kommt jetzt auch noch viel auf uns zu, beziehungsweise viele Sachen wissen wir auch noch gar nicht. Bin ich sicher davon überzeugt. Es war in erster Linie sicher mal sehr viel Planungsaufwand. Also wirklich das System, sich gut zu überlegen, weil es einfach so langfristig angelegt ist. Es ist nichts, was ich schnell mal wieder ändern kann. Also allein jeder einzelne Baum, wie gesagt, der falsch gepflanzt ist, ist viel Aufwand, den wieder wegzubringen oder wieder woanders wie hin oder wenn ich an diese Gräben denke, die arme Graben sind. Also es gehört sehr gut geplant. Das ist auf jeden Fall schon mal viel Aufwand gewesen, auch viel Investitionsaufwand. Also jetzt gerade, wenn ich an Edelkastanien so denke, manchmal, manche von diesen Baumarten sind wirklich teuer in der Anschaffung. Das heißt, ich habe wirklich, muss mir vorher gut überlegen, was ich tue und was ich will und habe sicher die finanziellen Investitionskosten und die zeitlichen sehr stark. Und von der Pflege her natürlich, also vorher war das zuerst als eine Mähwiese, dann war das einfach nur unter Anführungsstrichen eine Weide, die halt mal geschlägelt worden ist. Und jetzt habe ich dazu die Baumreihen. Das heißt, jetzt in den ersten Jahren kommt einfach dazu Schneiden von den Bäumen. Thema ist jetzt in den ersten Jahren Bewässerung tatsächlich auch, wenn es wirklich mal trocken ist, südseitig exponiert, wenn es da mal richtig heiß ist. Gerade die ersten Jahre, wenn wir die Bäume eingehen, da habe ich wieder so viel Folgeaufwand. Mhm. Das heißt, wie Therese schon gesagt hat, also die ersten Jahre sind sicher die intensivsten. Und das quasi unter Anführungszeichen, das rechnen die noch gar nicht, das ist mir klar, dass die ersten Jahre intensiv sind. Mhm. Ich denke, es wird dann definitiv leichter, wenn sie die Bäume mal etabliert haben, wird das mit jedem Jahr, denke ich, leichter. Und zum Glück ist das System wirklich so gut geplant, dass das mit den Tieren einfach gut funktioniert. Das heißt, es nimmt uns auch gewisse Arbeit ab, jetzt schon quasi die in der Pflege von den Bäumen das machen, für auch jetzt schon die Tiere. Aber das ist definitiv so. Ein Punkt, den ich jetzt schon voll stark bemerke, ist, es sind sehr viele Meter. Ja? Also bei uns das sind 4 Reihen mit jeweils 250 Metern Länge. Und egal, was ich mache in der Pflege, es ist alles extrem geh- oder lauf- oder fahrintensiv. Mhm. Ja? Also ich bin jedes Mal, wenn ich bis zu einer Reihe nach hinten muss und dann ist es noch hangläufig, das heißt, ich kann auch nicht mit jeder Maschine oder so easy fahren. Und allein, wenn ich kontrollieren gewühlt und bin ich gleich mal gefühlt einen Kilometer unterwegs. Ja? Und das merke ich halt, das betrifft die Pflege, das betrifft die Ernte, das betrifft die Bewässerung. Da bin ich schon gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ja. Und ich war einmal auf einer Messe in England und da sind Leute gekommen, die gesagt haben, ja, sie haben jetzt irgendwie ein paar hundert Kilometer Agroforstsystem gepflanzt. Und ich habe gesagt, das ist ja wahnsinnig, wie wollt ihr das machen? Wie wollt ihr das jemals irgendwie pflegen und so? Na, wissen wir noch nicht, schauen wir uns dann an.
Okay.
Und das ist für mich immer, einfach aus der eigenen Erfahrung, bin ich da auch immer so, dass ich immer verwundert bin, auch wenn man sich das vorher nicht überlegt, ja, oder was will ich dann noch mit dem machen, weil es einfach, finde ich, kurzsichtig ist, sich da nicht drüber Gedanken zu machen. Das merkt man dann sehr, sehr schnell, wo die Grenzen dann liegen, auch die eigenen, wenn man sich das nicht überlegt.
Mhm. Mehraufwand, aber was dann eigentlich, wir haben schon ein bisschen was gehört mit Umweltleistungen und fürs Klima und Zukunftsfähigkeit und so. Was ist eigentlich der große Mehrwert von Agroforst?
Ja, da gibt es viele verschiedene. Man muss jetzt vielleicht unterscheiden zwischen dem, was die Betriebe an Mehrwert sehen und das, was die Wissenschaft sagt, obwohl das in manchen Punkten natürlich zusammengeht. Viele streichen den Mehrwert des veränderten Mikroklimas hervor. Also dass Baumreihen das Mikroklima auf der Fläche verändern. Also zum Beispiel in so windgebeutelten Regionen, sage ich jetzt einmal, kann es eine Windbremse sein. Und man setzt ja die Bäume, eine Baumreihe zum Beispiel, und die nächste Baumreihe auf Lücke. Also dann steht die nächste Baumreihe steht in der Lücke von der ersten Baumreihe. Also es kann den Wind eben bremsen. Es hat natürlich eine Schattenwirkung. Es senkt die Temperatur in unmittelbarer Umgebung von Baum. Es hat Effekte auf den Boden, also es ist humusanreichend, sagt die wissenschaftliche Literatur. Und insofern kann eben auch das, also ein humusreicher Boden kann auch mehr Wasser aufnehmen. Also insofern wird das auch die Feuchtigkeit besser gehalten. Die Baumwurzeln bilden im besten Fall, wenn man die Wurzelerziehung in den ersten Jahren gut macht, auch wieder ein Arbeitspunkt.
Viel Erziehungsarbeit.
Überredet man die Baumwurzeln in die Tiefe zu wurzeln und nicht zu konkurrieren mit der Ackerkultur zum Beispiel. Mhm. Und bildet dann im besten Fall unter der Ackerkultur nochmal so ein Auffangnetz für Nährstoffe und Wasser. Und in der Theorie ist ja auch so ein Baumwurzelsystem wie ein Schwamm. Also es hält die Feuchtigkeit in der Umgebung von den Baumwurzeln, was ja natürlich dann auch der Ackerkultur oder dem Grasland zur Verfügung steht.
Biodiversität ist ja ein Thema.
Genau. Und die Kohlenstoffbindung. Also das sind ja die zwei Themen, die auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ansprechen. Und bei Biodiversität gibt es schon ganz viele Untersuchungen und ist vielleicht auch einleuchtend. Also wenn man Strukturen in der Landschaft schafft, dann ziehen die Tiere nach und auch die Pflanzen und das Mikrobiom nicht zu vergessen, was auch unterirdisch passiert. Mhm. Also wir sehen es oberirdisch und unterirdisch passiert mindestens genauso viel.
Mhm. Wir haben in der Folge 45 haben wir schon eine Folge zur Biodiversität gemacht und haben da schon eine sehr intensiv mit der Eva Marte, mit einer Kollegin von mir, drüber geredet, die den Mehrwert der Biodiversität bringt. Ja. Und wir haben ja vom Biaustra auch so einen Biodiversitätsrechner dazu, genau, den die Betriebe ausfüllen dürfen.
Also vielleicht noch zur Ergänzung, also die Gründe für die Etablierung von Agroforstsystemen, die die Betriebe, die wir interviewt haben, genannt haben, ist eben auch einerseits diese Nüsslungsförderung, die durch diese Strukturen und durch diese zusätzlichen Grasstreifen in der Landschaft eben passieren kann und durch die Unterbrechung von diesen Monokulturen. Das war auch ein wichtiger Punkt für, der Betriebe, warum sie Agroforst umsetzen. Neben eben der Anpassung nicht nur an Klima, sondern auch den Ertrag versuchen stabil zu halten. Weil die Klimakrise wird wahrscheinlich den Ertrag reduzieren und das ist auch ein Grund, dass Betriebe Agroforstsysteme umsetzen, ist eben der Versuch, die Erträge eben stabil zu halten und weniger zu reduzieren, sagen wir mal so. Und Erosion, Nüsslingsförderung, Windschutz und auch das Landschaftsbild war ein Grund.
Ja.
Also auch das, die Ästhetik und das Auge.
Ja, ja, also wenn man in einem Streuobstwiesengebiet aufgewachsen ist, dann sieht man sie schon immer im Frühling, wenn die Blütenpracht wieder da ist. Ich finde, was du gerade irgendwie zusammengefasst hast, das sind natürlich ganz viele wichtige Zukunftsthemen, eben sich damit beschäftigen, wie sich das Klima verändert und da ein bisschen entgegenwirken oder halt die Umwelt unterstützen, damit der Ertrag auch nach wie vor kontinuierlich erbracht werden kann. Lukas, du hast gesagt, du hast ein bisschen eine steile Weide, wo du die Bäume gepflanzt hast. Wie gestaltet sie die Ernte für die? Beziehungsweise hast du das Gefühl, für die ist Streuobst ein Thema, aber zum Beispiel mit Nüssen oder so hast du noch nicht so viel Erfahrung. Vielleicht hast du da Gefühl, dass es mit dem Ertrag schwierig wird oder hast du das Gefühl, dadurch, dass jetzt die Weide mehrfach genutzt werden kann, hat das schon einen großen Benefit für dich?
Auf jeden Fall, also man muss halt bedenken, es dauert natürlich nur Zeit, bis die in den Ertrag kommen. Ja, wir haben das System letztes Jahr gepflanzt. Wir haben zum Glück echt super Pflanzmaterial gehabt. Also ich hoffe oder gehe davon aus, dass in 3 bis 5 Jahren mal die ersten Walnüsse und Edelkastanien sind. Mhm. Die Quitten haben schon sehr schön geblüht. Die sind ein bisschen früher dran wahrscheinlich, aber das heißt, das Investition in Bäume, man braucht ein bisschen Geduld sozusagen dann auch mit der Ernte. Aber es ist definitiv so, also um es ein bisschen hart zu sagen, mir ist extrem wichtig, da mehr Naturnähe auf den Hof zu bringen, mehr Strukturen einzubringen. Aber ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht auch ein wirtschaftliches Standbein drin sehe. Mhm. Ja, also das, dass da Walnuss gesetzt sind, also es sind jetzt 25 Walnussbäume gesetzt, wenn die einmal gut im Ertrag sind, das sind so laterale Sorten mit einem guten Ertrag oder einem hohen Ertrag. Also da geht es auf jeden Fall darum, dass das ein wirtschaftliches Standbein ist. Ja. Und dass, also andererseits, dass die Ernte dann gut gestaltet ist, logistisch, dass es Absatzwege gibt. Und es wird sich aber erst sagen, wie dann die Ernte wirklich funktioniert. Wie schon gesagt, von den langen Wegen. Ich bin schon gespannt, wie das mit diesen Infiltrationsgräben funktioniert, mit der Hanglage, wie sie dann einfach wirklich die Ernte ganz konkret gestaltet.
Mhm.
Aber genau, also ich bin sehr zuversichtlich, aber der Ort der Früchte, wir haben es jetzt auch so angelegt, dass wir das einerseits extensiv machen können, sprich zum Beispiel die Walnüsse zu ernten und an jemanden zu verkaufen, die wirklich Bio-Walnüsse kaufen, als solches. Oder wir sagen, wir wollen es intensiver machen und wollen selber in die Vermarktung und in die Verarbeitung gehen von den Walnüssen zum Beispiel. Also das war mir auch wichtig, einfach auch, weil es noch nicht so abschätzbar ist, wie viel Arbeitsaufwand wird das dann konkret. Ja? Da stehen dann auf einmal 100 Bäume im Ertrag, die zusätzlich dazukommen. Das heißt, da auch so ein gewisses Fenster zu haben, wie viel ist das dann plötzlich an Arbeit? Ja? Und das ist auch überhaupt beim Agroforstsystem, das ist jetzt 1 Hektar. Und geplant haben wir ja eigentlich mal den ganzen Betrieb, die ganzen eigentlich also fast 15 Hektar mal theoretisch mit Agroforst-Elementen. Und es geht aber darum, sukzessive zu schauen, wie viel schaffen wir, wie funktioniert das und nicht zu sagen, so passt, du gleich jetzt 10 Hektar Agroforst hin und das wird schon irgendwie werden, sondern da schon so schrittweise vorzugehen. Es ist einfach ein langfristiges Projekt und wenn was durchaus auch möglich ist, ja, wenn wir sehen, okay, das ist so viel Aufwand und das, was sich dann erwirtschaften lässt, draus steht in keiner Relation zum Beispiel, dann werden wir uns natürlich überlegen, was wir machen oder da vielleicht gewisse Adaptionen vornehmen.
Wann schätzt du, dass die ersten Erträge habt?
Genau, wie gesagt, also heuer werden wir sicher die ersten Quitten kriegen, da freue ich mich schon sehr drauf. Und witzigerweise Edelkastanien schon an so schlecht, dass wie gesagt, ich schätze in 3-4 Jahren werden Walnüsse und Edelkastanien dann kommen.
Okay, und wann hast du, glaubst du, dass wirklich so ein bisschen im Soft seid mit der Ernte? Oder hofft ihr?
Werden wir sehen. Es ist, wir haben Mühlviertler Granitböden mit, keine Ahnung, nicht sehr viel Humusauflage. Also ich bin schon sehr gespannt, wie die Bäume mit dem umgehen. Also was diese Resi auch gesagt hat, bei uns steht jetzt auch dieser Wurzelschnitt dann an. Aber ein Wurzelschnitt bringt man auch nur dann was, wenn die Wurzeln irgendwo hinkommen und wenn sie anstehen beim Star, dann stehen sie auch beim Star. Das heißt, das sind auch, es hat noch niemand Edelkastanien gepflanzt bei uns. Ja. Mhm. Es gibt ganz alte Kulturen in der Nähe, hunderte Jahre alt. Aber de facto wissen wir es nicht. Die Parameter sollten passen, sie schauen gut vital aus, aber wann der Ertrag ist, wie der Ertrag ist, keine Ahnung. Es ist wirklich Versuch. Und es ist auch bei der Wertholzreihe, die wir gemacht haben, also Resi hat es ja schon gesagt, also es sind schon auch so Klassiker, die wir drinnen haben, aber ich bin ja total gespannt, ich habe einige so Klimawandelhölzer eingesetzt, so Exoten, mit denen nicht immer alle erfreut haben. Aber weil es mich einfach interessiert, ja, wie ein Zuckerahorn bei uns wächst oder so. Einfach weil es so lange Zyklen sind und ich das Gefühl habe, rundherum die ganzen heimischen Baumarten kommen alle total in Bedrängnis eigentlich und gerade mit der Trockenheit und mit dem Stress. Und jetzt interessiert es mich auch total, wie die wachsen, oder Lederhülsenbaum und irgendwelche Dinge, die eigentlich voll super Potenzial hätten, finde ich, bei uns und wo ich eigentlich keinen Grund sehe, die nicht zu probieren.
Für Know-how. Therese, was sagt die Wissenschaft? Gibt es Ertragseinbußen oder wie wenn man zum Beispiel Interesse hat, dass man Agroforstsystem am eigenen Betrieb umsetzen möchte, mit was muss man rechnen?
Es kommt darauf an.
Ja.
Also die Wissenschaft sagt so, die hat ja eine Formel für fast alles und auch fürs das. Die Land Equivalent Ratio heißt LER. Und die besagt eben, dass der Ertrag von beiden, also von den annuellen und von den Dauer, also von den Gehölzen, in Summe höher ist, als wenn sie in Monokultur stehen würden.
Mhm.
Und das geht eben dadurch, dass sie die Vertikale ausnutzen. Also sowohl nach oben, also das Sonnenlicht besser ausnutzen können, als auch nach unten den Boden besser ausnutzen können, anstatt nur die Fläche.
Vertical also Farming.
So. Ja, genau. Oder das haben alle Kulturen eigentlich auf der Welt schon entdeckt, dass es dieser Stockwerksbau eigentlich nicht blöd ist. Und genau, jetzt entdeckt man es halt wieder. Und das sagt eben so die Theorie. Ich würde jetzt eigentlich keine Zahlen nennen, weil das ist alles sehr, sehr rechnerisch.
Mhm.
Natürlich hat man auch Schattenwurf, also darum legt man die Reihen in Nord-Süd-Ausrichtung im optimalen Fall an, ein bisschen Abweichung ist egal, aber so, dass der größte Schatten und die Mittagszeit in der Baumreihe selber ist und nicht auf die Kultur fällt. Und das und natürlich hat man Einbußen und man sieht es ja auch, das ist immer so dieses Argument, man sieht es ja auch bei diesen alten Wildschutzgürteln, wenn dann daneben der Mais steht, oder, als C4-Pflanze. Und dann sieht man ja richtig die Ertragseinbuße direkt neben dem neben der Hecke. Und was man dann halt nicht so gut sieht, ist, dass es dann durch diese mikroklimatischen Veränderungen anfällt, in der Mitte des Felds der Ertrag höher ist als der Durchschnitt. Und das gleicht das wieder aus. Also in Summe auf dieser Fläche ist der Effekt, dieser mikroklimatische Effekt, diese Windbremse, die Feuchte und so weiter, der ganzen Fläche zugutekommt, ist eben ertragssteigernd. Und direkt bei der Hecke hat man natürlich, oder direkt beim Agroforstsystem hat man natürlich Ertragseinbußen, die man beim Mais sehr offensichtlich sieht.
Mhm. Gibt es eigentlich Gebiete in Österreich, aber auch weltweit, wo sie Agroforstsysteme besser etablieren lassen?
So diese typischen Agroforstpflanzen, das ist eigentlich der Kaffee und die Schokolade. Also in den Tropen natürlich sind Agroforstsysteme sehr, sehr weit verbreitet. Aber auch so in den Oasen, also in den ariden Gebieten, dieser Stockwerksbau würde ich jetzt auch irgendwie darunter sehen. Ja, und in Mitteleuropa, in den mediterranen Gebieten eh schon immer. Also die sind, die haben eigentlich nie aufgehört, Agroforst zu machen. Eher so diese silvopastoralen Systeme, also die Weidesysteme, sind da immer noch stark vertreten. Oder im hohen Norden mit den Rentierweiden auch. Also das sind in Wahrheit auch Agroforstsysteme. Und so in Mitteleuropa hat man es eben eher jetzt wieder ausgeräumt und entdeckt man es jetzt wieder.
Wo ist es in Österreich am beliebtesten bis jetzt? Was sagt die Statistik?
Naja, unsere Erhebung, die, wo ich jetzt nicht glaube, dass wir alle Betriebe erfasst haben und wir hoffen, wir erfassen noch weitere Betriebe, Agroforstbetriebe in Österreich. Soweit wir es jetzt in den letzten 2 Jahren erfassen konnten, sind die Betriebe hauptsächlich in Niederösterreich, in Oberösterreich und der Steiermark. Es gibt auch vereinzelt in Kärnten und in Salzburg welche. Aber die meisten, der Spitzenreiter ist Niederösterreich mit ungefähr 130 Hektar. In Oberösterreich gibt es ungefähr 100 Hektar und in der Steiermark knapp 90 Hektar. Agroforst-Systeme, also das ist wieder eben das System, nicht nur die Baumreihe, sondern auch die Grünland oder Acker. Genau, und das ist, sind natürlich verschwindend kleine Zahlen im Vergleich zu den Streuobstwiesen. Ich glaube, das sind 50.000 Hektar Streuobstwiesen, gibt es noch in unterschiedlichen Zustand natürlich und Funktionsweise. Mhm. Und in Summe haben wir jetzt, sagen wir mal, 330 Hektar Agroforstsysteme erfasst. Also das ist verschwindend gering, aber wir stecken eben in den Kinderschuhen und wir konnten schon auch sehen in der Studie, dass es einige Pionierbetriebe gibt, die schon vor 15 Jahren Agroforstsysteme angelegt haben. Und dann so richtig ab 2020 hat es einen richtigen Boom gegeben. Also ab da haben sich die Betriebe wirklich vielleicht auch Zeit gehabt, sich was zu überlegen in diesen Jahren. Und ab da haben sie dann, gibt es viele Umsetzungs-, also gibt es viele Betriebe, die umgesetzt haben, ab diesem Zeitraum dann.
Und da sind halt einfach schon auch größere Betriebe dabei, ich glaube.
Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also von der Betriebsgröße weiß ich es jetzt nicht. Das sind doch auch große, also nicht die riesengroße mit 120 Hektar. Ah doch, es gibt auch große.
Ja, in Niederösterreich, genau. In Österreich. Ich weiß nicht, der Biof Habich oder so.
Ja, oder der Obmann der AG Agroforst, der Zeno Beati, also der hat ja Betrieb aus Flächen in Österreich und in Tschechien, aber der hat auch sehr große Flächen umgesetzt. Aber die Agroforstflächen sind zwischen einem halben Hektar und 50 Hektar am Betrieb. Das sind im Mittel setzen die Betriebe ein fünfreihiges System an, aber es reicht von 2 Reihen bis 12 Reihen.
Okay, Jana, ich finde, man hat schon sehr viel, ich habe schon sehr viel gelernt von euch. Und unter anderem auch, dass es wirklich ganz individuell ist, wie das auf Höfen umgesetzt wird. Lukas, du hast es schon umgesetzt auf dem Hof. Was würdest du, wenn du mit einem Bauern in Gespräch bist, der irgendwie interessiert ist, was würdest du ihm raten oder was würdest du ihm mitgeben? Vielleicht auch Themen, die du jetzt im Nachhinein ein bisschen anders machen würdest, wobei das eh sehr ausgeklügelt bei dir wirkt.
Boah, ja.
Einfach nur probier's.
Es macht es halt durch die Vielfalt schwierig, was die Theresa gesagt hat, ganz zu Beginn. Also es muss einfach zu jedem Hof passen. Und hängt wirklich von dem ab, was die schon machen, was da die Leidenschaft ist oder wo man hin will mit dem. Weil ich jetzt gerade denke, was Theresa ja gesagt hat, wie groß, gibt es ja auch so diese Pappelstreifen irgendwie in Mitteldeutschland oder so, wo dann einfach das nur als Windschutzbremse oder so auf Riesenflächen einfach gemacht wird, ja, wo einfach nur Pappeln gesetzt werden, noch und nöcher. So nach dem Motto, besser als eine Monokultur zumindest schon einmal, aber von der Komplexität immer noch recht gering. Also ich finde so die Hektaranzahl sagt jetzt nicht viel aus. Ja. Also ich kann ein extrem komplexes, extrem artenreiches System haben, das relativ klein ist. Und ich kann ein sehr artenarmes System haben, das riesig ist. Und genau, also was für mich so Learnings sind, ist, eben von vornherein, also die Planung ist extrem wichtig. Dadurch, dass die Investitionskosten finanziell auch hoch sind, sich umzuschauen, ob es Fördermöglichkeiten gibt, einfach um sozusagen diesen ersten Schwung der Pflanzung einmal gut abfedern zu können. Da haben wir auch super Lösungen einfach für uns gefunden, um diesen Planungsprozess und Pflanzprozess einfach gut abzuwickeln. Das sind sicher extrem wichtige Sachen und wirklich das Ding bis zum Ende durchdenken. Also wirklich auch zu sagen, was habe ich dann da für Früchte, wie vermarkte ich die dann, wie ernte ich die dann, wirklich bis zum Schluss denken. Genau, weil der da kommt. Und dann muss ich das da Antwort haben dafür.
Danke dir. Ja, ich muss jetzt ein bisschen Werbung auch noch in eigener Sache machen. Und zwar, wir von Biostria haben auch ein bisschen ein Beratungsangebot beziehungsweise auch immer wieder Seminare zum Thema Agroforst, also falls da wer Interesse hat, gerne auch an uns wenden. Genau. Theresia, was sagst du? Was würdest du den Betrieben empfehlen oder wie siehst du die Zukunft von Agroforst in Österreich?
Ich würde Betrieben empfehlen, eben sich zu vernetzen. Also mit anderen Betrieben in Kontakt zu treten, eben Bildungsangebote annehmen, wenn eine Umsetzung im Raum steht, einmal hofnahe Flächen zu nehmen, eben, dass man gleich einmal vorbeischaut, dass man nicht extra hingehen muss, hinfahren muss, nur im schlechtesten Fall. Also, dass man es im Blick hat, das ist immer gut. Da möchte ich nur darauf hinweisen, dass die Agroforst es gelungen ist, dass im Zuge der Forstgesetznovelle auch Agroforst reinzubringen, insofern, dass Agroforstflächen nicht zu Wald werden. Also es war früher immer so ein großes Hemmnis in Österreich, das wird ja Wald und ich habe dann verliere die Verfügungsgewalt sozusagen über die Fläche. Das ist nicht mehr so, man muss das innerhalb von 10 Jahren der Agrarbezirksbehörde melden, dass es eine Agroforstfläche ist und dann wird es nicht zu Wald. Das ist ein Hemmnis, das man abgebaut werden konnte. Es ist auch auf politischer Ebene oder fördertechnischer Ebene was in Gang. Also es gibt seit 2025 die Ölpool-Maßnahme Agroforststreifen. Das ist einmal eine Maßnahme, dass sie mal im Ölpool-Programm verankert ist. Und nicht jedes Agroforstsystem passt da hinein. Es gibt ganz, ganz viele Agroforstsysteme, die anders ausschauen und anders definiert sind und trotzdem Agroforstsysteme sind. Aber es ist einmal ein Zeichen, dass Agroforstsysteme wahrgenommen werden und auch als förderfähig wahrgenommen werden. Das ist auch schon mal...
nicht nur förderfähig, sondern einfach auch der Nutzen von einem Agroforstsystem gewertschätzt wird, oder?
Genau, und ich sage immer, es wurde legalisiert. Also Geld macht man da mal nicht damit und auch die Investitionskosten übersteigen ein Vielfaches. Und so kann man sich eben auch Hilfe holen, zum Beispiel durch Silvocultura. Die haben ein Investitionsprogramm, das auch in Österreich läuft. Oder eben ganz wichtig ist in der Anlage der, von Agroforstsystemen, ganz besonders, wenn es Keyline-Systeme sind, sich professionelle Hilfe zu holen. Und aber eben wie der Lukas gesagt hat, es ist nicht mit der Anlage getan, sondern bis zum Ende denken und pflegen. Dann hat man auch viel Freude damit.
Okay, also man muss schon mutig sein, man muss auf jeden Fall auf das Ganze schauen und einen langen Atem haben.
Ja, wenn man irgendwie eben sich miteinander vernetzt, dann macht es auch mehr Spaß. Dann ist man nicht so auf verlorenen Posten. dann vielleicht durchtaucht man dann diese Durststrecke.
Ja, vielleicht haben wir ja die einen Hörerinnen oder Hörer dazu motiviert, in diese Community einzusteigen. Vielen lieben Dank für euren Einblick, einerseits aus der Praxis, aber auch aus der Wissenschaft zum Thema Agroforst. War sehr spannend mit euch und ich bin schon gespannt, wie schnell die Kinderschuhe wachsen und wie schnell das Agroforstsystem in Österreich erwachsen wird. Toi, toi, toi.
Danke für die Einladung und ich freue mich, den Agroforstsystemen beim Wachsen zuzuschauen und zu begleiten.
Sehr schön. Danke euch.
Danke vielmals. Und vielleicht auch noch ganz kurz, also weil du vom Fibel da bist, Theresia, und das hat man schon gemerkt, dass jetzt in der Szene, dass das Fibel da schon voll viel Arbeit geleistet hat, voll viel wertvolle, finde ich. Also einfach das Thema Agroforst einfach voll Vierer geholt hat und auch für Vernetzung und so weiter viel gemacht hat. Also echt danke auch dafür. Voll wertvolle Arbeit.
Ja, danke, dass du es erwähnst und das macht uns Freude, wir werden dranbleiben.
Sehr schön. Sehr wertschätzende Worte. Danke.
Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.